Okay, ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Ich mache das jetzt so, ich erzähle erstmal kurz, was jetzt mein Thema ist und wie ich dazu gekommen bin. Habe dann einen Themenkomplex rausgesucht, an dem ich halt gerade sitze. Deshalb ist es jetzt der geworden. Und an dem versuche ich so ein bisschen im Kleinen zu zeigen, worum es mir geht. Und ich brauche vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so. Also Linux war zuerst mein Hobby. Als ich davon so gehört habe, was die Idee ist, freie Software, da fand ich das halt so politisch total gut als Idee. Und ich sage gleich nochmal ein bisschen dazu, was freie Software ist. Aber ich fand das halt sehr empowernd und dachte, hey cool, das muss ich benutzen. Genau, und als ich sozusagen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, tauchten halt technische Fragen auf und ich habe im Internet dazu recherchiert oder mal Veranstaltungen besucht und halt immer stärker so einen Widerspruch wahrgenommen zwischen diesem Diskurs, Linux ist was Offenes und das sind offene Communities und alle können da mitmachen und der tatsächlichen Praxis bei den Treffen oder in Foren, wo ich das Gefühl hatte, es läuft anders. Und letztlich hatte ich dann auch noch mal so einen Orga-Job in einem Linux-Treffpunkt und habe dieses Publikum da halt regelmäßig gesehen und dann beschlossen, okay, ich möchte darüber was schreiben und zwar über die Praxis. Was ist freie Software? Da geht es vor allem um die Lizenz, die halt das Entscheidende daran ist. Da gibt es auch ganz verschiedene Lizenzen und verschiedene freie Software und mir geht es jetzt halt um Linux oder auch GNU/Linux. Das ist ein alternatives Betriebssystem. Das gibt es so seit Mitte der 80er Jahre. Da ist es halt im Kontext im MIT in den USA, also in der Uni, entstanden unter Softwareentwicklerinnen oder Entwicklern, glaube ich, hauptsächlich. Die halt fanden, dass Softwarelizenzen, die sich damals etabliert hatten, die Weitergabe von dem Quellcode, den die halt programmiert haben, extrem eingeschränkt haben. Und von solchen rechtlichen oder ökonomischen Zwängen wollten die halt sich wieder befreien und haben halt eine Lizenz entwickelt, die die Weitergabe von Software und die Veränderung und so erlaubt. Und die Software ist dann letztlich auch kostenlos im Internet verfügbar. Aber es ist trotzdem, geht es nicht darum, sie soll in erster Linie kostenlos sein, sondern halt frei, in Anführungsstrichen. Frei heißt, dass die Software vier Eigenschaften hat. Die Programme dürfen ohne Einschränkung genutzt werden, also nicht so, dass quasi eine Firma vorgibt, diese Software ist dazu da, dass man das und das damit macht und mehr nicht, sondern man kann sie für alles nutzen, wozu man Lust hat. Das Kopieren und Weitergeben inklusive Quellcode ist erlaubt und auch explizit erwünscht. Man darf auch drin rumändern, das ist auch, also Verbesserungen sind zum Beispiel auch explizit erwünscht. Und veränderte Versionen dieser Software müssen unter der gleichen Lizenz wieder veröffentlicht werden. Das heißt, alle möglichen Weiterentwicklungen bleiben freie Software. So die Idee. Und Linux oder halt das, es gibt halt Linux, den Betriebssystemkern und dann alles, was damit zusammenhängt. Browser, Textverarbeitungsprogramme und alles, was halt darauf aufsetzt, so. Ist halt zum ganz großen Teil freie Software auf so einem installierten Linux, ja. Und das dahinter steht halt dann auch nicht eine Firma, sondern ganz viele Gruppen, die weltweit verstreut irgendwo sind, teilweise nur übers Internet kooperieren, Firmen teilweise, die Entwickler bezahlen, Einzelpersonen, die sind teilweise lokal vernetzt oder global vernetzt. Das ist halt sehr, ja, ein sehr heterogenes Feld. Und das sind halt diese Communities, die mein Forschungsfeld sind. Genau, wie habe ich das jetzt, das Ganze angegangen? Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne die Praxis erforschen und wie quasi intern, wie funktioniert die, wie funktionieren da Hierarchiebildung oder Machtverhältnisse, wie funktioniert interne Differenzierung zwischen denen, die dabei sind und was steht da so auf dem Spiel? Das heißt, meine Fragen sind so ein bisschen, was sind konstitutive Praktiken von so Gruppen? Wie wird in diesen Praktiken Differenz hergestellt oder entlang welcher Kategorien? was hat das mit Machtverhältnissen zu tun und wie sind die Computer in diese Praktiken involviert? Also das war halt so ein bisschen meine erste, das war erstmal nur ein Eindruck, ja, dass quasi die Anwesenheit der Rechner und die Interaktion zwischen Leuten, die sich an diesen Rechnern gegenseitig was erklären oder so, dass da halt ganz viel zwischen den Leuten passiert und dass die Computer dazu auch wichtig sind. Das heißt, irgendwie versuche ich jetzt, die mit einzubeziehen. Genau, meine Arbeit ist ethnografisch angelegt. Das heißt, also das ist vor allem eine Forschungshaltung, die so das Anliegen hat, dem Forschungsfeld nicht so vorgefertigte wissenschaftliche Kategorien aufzuerlegen, sondern die aus dem Beobachtungsmaterial heraus zu entwickeln und also sich erstmal reinbegeben, Material sammeln und dann gucken, was habe ich da und was ist das Relevante, was mir daraus so kommt, anstatt vorher zu sagen, okay, es geht hier um Race, Class, Gender oder so. Genau. Dann habe ich quasi erhoben mit teilnehmender Beobachtung, und zwar einerseits auf so größeren Veranstaltungen, so, ich nenne die immer Community Events, das sind so Linux-Tage, also so quasi messeähnliche größere Veranstaltungen, wo es Vorträge gibt und Projektstände, die sich da präsentieren und sowas alles. Und zum anderen, also den Hauptteil der Beobachtung habe ich in Linux-User-Groups gemacht. Das sind also wirklich lokale Gruppen, die gibt es in ganz vielen Städten, auch in relativ kleinen teilweise. Und die sind halt auch alle sehr verschieden. Also Linux-User-Group kann schon heißen, es gibt einmal im Monat einen Stammtisch in irgendeiner Kneipe und die Leute tauschen sich da über irgendwas aus. Manche organisieren Vorträge. Manche bieten auch quasi so Support an für Leute, die irgendwelche Fragen haben zu Linux oder helfen beim Installieren oder so. Es ist halt sehr, die haben ganz unterschiedliche Aktivitäten und Organisationsformen. Mehr oder weniger fest oder an Unis angegliedert oder eingetragene Vereine oder so. Da gibt es auch keine eindeutige, aber einheitliche Organisationsform. Warum ich jetzt Linux-User-Groups so hauptsächlich ausgewählt habe, hat zwei Gründe. Zum einen ist es bisher in der Forschung und ich glaube auch so in der Informatik als Fachdisziplin ganz stark so, dass da immer unterschieden wird zwischen Softwareentwicklung und Nutzung. Das wird so in zwei Pole gehandelt. Und in so einer Linux-User-Group wird halt, also das ist eine Schnittstelle, ja, da treffen die zusammen oder es wird klar, es lässt sich auch gar nicht so klar trennen, weil teilweise, also sie heißen schon User Group, entwickeln aber zum Beispiel vielleicht auch selber eine Software oder ja, wo fängt überhaupt selber entwickeln an, ist ja auch die Frage. Ja, heißt es schon ein Skript zusammenschreiben, ist das schon Entwicklung? Also ja, diese klare Trennung Nutzung versus Entwicklung, glaube ich, überkomme ich damit so ein bisschen, dass ich genau an der Schnittstelle erhebe. Und außerdem sind das Face-to-Face-Meetings im Gegensatz zu Kooperation übers Internet, wozu es einerseits schon Forschung gibt, ne, so Mailinglistenanalysen und so, wie wird da miteinander umgegangen oder so. Wo es dann, was weiß ich, wenn jemand keine Lust hat, was zu beantworten, kann man wegklicken oder nicht antworten, aber wenn die Leute sich halt gegenüber sitzen, dann passiert da halt irgendwas und ich kann es sehen. Ja, ich kann auch sehen, wie die mit ihrem Rechner umgehen und nicht nur lesen, was die dann auf einer Liste gepostet haben. Genau, dann habe ich natürlich auch nicht völlig theoriefrei darauf geguckt, sondern ich bin ziemlich inspiriert von Pierre Bourdieu, der halt ja, also quasi diesen Link ganz gut ermöglicht mit seinen Texten zwischen Praxisforschung, mit diesem Habituskonzept und gesellschaftlichen Strukturen, also die zusammenzudenken. Ja? Also gesellschaftliche Strukturen hat er halt Kapitalformen genannt. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, glaube ich, weil ich halte hier eigentlich einen Empirievortrag. Also auf jeden Fall haben mich dann auch so Fragen bei der konkreten Auswertung angeleitet, die ich von ihm so hatte. Und am Ende dieser Arbeit wollte ich dann erst einbetten in so breitere Forschungsergebnisse oder halt so ein Schwenk zu weg von diesen lokalen Praktiken hin zu ja, gesellschaftlichen Strukturen finden. Da bin ich jetzt mit dieser Arbeit leider noch nicht. Genau, dieses Beobachtungsmaterial, das ich jetzt habe, das werte ich gerade aus. Das verweist auf so ziemlich alles. Schon alleine, wenn man nur guckt, so feministische Forschungsperspektiven oder so, da gibt es ja schon zig Ebenen. Ja? Geht es um Frauenanteil in der Informatik oder in Linux-Gruppen? Geht es um quasi so Zuschreibungen in Bezug auf Technikkompetenz oder geht es um Vergeschlechtlichung von Software selber oder so? Und all das, finde ich, und alles andere mehr. Ja? Lernverhältnisse und Hierarchien und also ja, es gibt zig Verweise und ich bin dabei, die zu ordnen. Okay, dann ist klar, ne, wenn man als teilnehmende Beobachterin in so einer Gruppe drin sitzt, hat man da Verhältnisse zu den Leuten, die da auch sitzen und meine ganze Beobachtung und die Interpretation dessen, was ich gesehen habe, ist sehr situiert von dem her, woher ich gucke. So, das wollte ich jetzt auch kurz benennen. Und zwar, ich habe es jetzt ein bisschen so für diese Rollen aufgeteilt, ja, ich bin erstmal so eine ethnografische Beobachterin und versuche das Feld von innen heraus zu verstehen und dem auch in meiner Darstellung gerecht zu werden, also nicht so krass zu pauschalisieren oder ich will jetzt keine Typologien von irgendwelchen Linux-Leuten entwickeln oder so, sondern quasi auch Vielfalt sichtbar machen, die es da gibt. Zum anderen bin ich aber irgendwie Teilnehmerin, weil ich auch an Linux interessiert bin und mich immer quasi auch die technischen Inhalte interessieren, über die reden. Also es ist vorgekommen, dass ich irgendwann mittendrin beschlossen habe, okay, ich lege das Notizbuch jetzt mal weg und folge dem, was die da gerade machen, mal inhaltlich, ja, weil es spannend ist. Dann gucke ich auch aus der Perspektive einer weißen, deutschen, heterer Frau und bin zum Beispiel so sozialisiert, dass ich ziemlich spät mit Computern erst in Berührung gekommen bin, also so ungefähr mit 20. Und diese Sachen unterscheiden mich da auch von ganz vielen anderen, also außer vielleicht Weiß und Deutsch jetzt in diesen spezifischen Gruppen, wo ich auch nicht weiß, wie repräsentativ jetzt die Linux-User-Groups sind, die ich mir da ausgepickt habe. Aber ja, genau, Doktorandin oder dieses quasi Wissenschaftlerin-Auftreten oder ja, reproduziert halt auch ständig einen sozialen Unterschied zwischen mir und den Leuten, vor denen ich da sitze oder neben denen ich da sitze. Und letztlich habe ich auch eine politische Position oder so. Ich habe ja schon gesagt, dass ich deshalb überhaupt auf Linux gekommen bin, weil mich das so als politische Idee fasziniert hat, Software irgendwie anders zu entwickeln. Und dass ich mir selber, also quasi, also dass ich damit emanzipatorische Ansprüche verbinde, irgendwie Technik, Aneignung, Nutzung, Entwicklung und so irgendwie kollektiv zu machen, gegen Diskriminierung in so Gruppen zu arbeiten und dass ich denke, wenn ich Bewusstsein schaffe, kann ich auch bestimmte Gruppenkonstellationen vielleicht verändern. So mit sowas gucke ich darauf. Okay, jetzt komme ich mal, ach so, hier war noch das Plakat, ne, mit dieser Wir-sind-so-offen-Message vom Linux-Tag 2007. Also da sieht man das Berliner Messegelände im Hintergrund und Pinguine, das sind die Maskottchen von Linux. Die stehen da Schlange davor und steht drauf, come in, we are open. Genau. Okay, jetzt komme ich mal zu den Materialbeispielen. Was ich da ausgesucht habe, ist alles so an der Schnittstelle von Sprache, Humor und so bestimmten ästhetischen Vorstellungen. Das sind jetzt auch nicht alles direkt so Praxisszenen, weil ich dann hier auch sehr lange Szenenbeschreibungen immer erstmal bringen müsste. Wie war da, wer war da so alles? Und ja, das lässt sich schwierig erzählen. Auf jeden Fall ist es so, glaube ich, dass bei dieser Arbeit hinterher Sprache dieses ganze Forschungsmaterial total strukturiert und das für die Leute, die das lesen, auch nicht so einfach ist, da anzudocken, ja, was ich da jetzt eigentlich gerade für eine Geschichte erzähle. So. Und ja, Fachsprache in diesen Gruppen hat eine ausschließende Wirkung. Das muss ich wahrscheinlich nicht viel mehr zu sagen. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel die Umgangssprache der Leute sehr von technischen Begriffen durchzogen ist. Die ist auch sehr humorvoll und das, da gibt es halt eine Vermischung, ja, zwischen Humor und technisierter Sprache. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt erzählt, weil so Humor erklären macht das Ganze ja auch nicht witziger. Ne? Okay, also ein so ein Themenblock oder sowas in der Sprache ist auf jeden Fall, dass Bezüge hergestellt werden zu so Programmierlogiken oder Programmiersprachen. Hier ist erstmal eins, das gibt es auf T-Shirts ganz oft. There are only 10 types of people in the world, those who understand binary and those who don't. Und der Satz also setzt schon ein mathematisches Verständnis voraus, dass man eben die 10 da quasi, wenn man die überträgt ins Dezimalsystem, dass es dann 2 sind. Also es gibt 2 Leute, 2 Sorten von Menschen. Die einen verstehen Binärcode und können damit halt auch den Satz entschlüsseln und die anderen verstehen es nicht. Und weshalb ich den jetzt so ganz prägnant finde, ist, dass er quasi diejenigen, die ihn nicht verstehen, auch gleich auf ihr eigenes Unwissen so zurückwirft. Sie, okay, ich bin offenbar die, die hier nicht verstehen, so. Genau. Und es gibt halt noch mindestens 50 andere T-Shirts mit Botschaften, ja, die so speziell, also an so was Spezielles appellieren oder so ein bestimmtes Wissen schon voraussetzen. Dann gibt's, also werden Logiken aus Programmiersprachen eingeflochten, zum Beispiel Variablen. Da gibt es Fu und Bar und was weiß ich, Schreibweisen oder so, wo oder Rekursion zum Beispiel, ne, dass so Programme oder so Namen haben, die auf sich selbst rekurrieren. Und das ist auch eine Technik aus der Programmierung, die da in Sprache verwendet wird und teilweise ja absurd wirkt. So. Dann wird halt mit technischen Konventionen ganz viel hantiert. Das so, also es gibt irgendwie etablierte Formen, wie irgendwelche Dinge beschrieben werden, also technische Spezifikationen zum Beispiel, werden in sogenannten Request for Comments Dokumenten niedergelegt. Da wird definiert, was ist ein POP3-Protokoll für E-Mails oder. Da gibt es halt tausende von so Request for Comments Dokumenten. Und dann setzen sich Leute hin mit so ein bisschen Humor und schreiben einen offiziellen Request for Comments, um halt diese Fu- und Bar-Variablen, die dauernd so für alles synonym verwendet werden und halt eigentlich gar nichts, nur so eine Variablenfunktion haben, um das mal zu erklären, was das eigentlich ist. So, da gibt es dann mitten zwischen diesen ganzen offiziellen Dokumenten auch sowas oder April-Scherz, Request for Comments oder so Sachen. Okay, ein anderer Bereich sind ja popkulturelle und politische Bezüge. Auf die popkulturellen wollte ich jetzt nicht so weit eingehen. Da geht es halt um halt, so einen ganzen Kanon von Science-Fiction-Büchern über Star Trek-Filme, Douglas Adams und sowas, was halt überall eingeflochten wird. Und auch sehr, also da kommt viel Selbstironie zum Ausdruck, finde ich. Ich wollte jetzt auf die politischen Anspielungen eher noch mal kurz eingehen, die zwar eigentlich wesentlich weniger Raum einnehmen als so technische oder popkulturelle, aber ich finde die halt interessant. Und zwar gibt es zum Beispiel Software-Namen, die irgendwie, also es gibt eine Versionskontrolle zum Beispiel, die heißt Subversion, oder es gab mal so einen Videoplayer, der hieß Democracy Player oder so. Und das spielt dann irgendwie, ich habe es so interpretiert, ja, dass es so spielt, als könnte man ein anderes politisches System einfach installieren. Da gibt es auch wieder ein T-Shirt. apt-get install anarchism. Darauf sieht man halt, das ist das Logo von Debian Linux, dieser Kringel, und drin ist halt das A. Und dieser Befehl heißt halt installiere Anarchie. Man kann den auch tatsächlich ausführen unter Debian Linux. Und man kriegt dann halt eine FAQ zu Anarchie auf seinem Rechner installiert, und zwar auch natürlich jetzt nicht unter irgendwo Silke persönliche Dateien, sondern in dem korrekten Pfad, wo auf einem Linux Dokumentationen installiert werden. So, also das ist auch so ein Spiel mit Konventionen. Das treiben Leute dann noch weiter, ja. Also das ist jetzt ein Blogtitel hier, apt-get install anarchism, mit einem Untertitel versehen, echo-n3 nach sys-power-state. Dabei geht es mir jetzt darum, also es ist ein Beispiel für so Wortspiele mit der Semantik von Ordner- und Dateinamen. Und zwar, also inhaltlich würde das jetzt bedeuten, diese Texte zu Anarchie installieren und dann in die Datei Start schreiben. Start ist im Ordner Macht gespeichert und das ist wiederum ein Unterordner von System. ich habe das mal in dem Dateibaum, ja, so sieht das aus. Es gibt diesen Dateipfad nämlich natürlich auch wirklich. Der hat halt was mit der Energieversorgung des Rechners zu tun. Aber die Bedeutungen werden halt so da quasi mal kreativ umgedeutet. Genau, hier wollte ich noch mal kurz verweisen, dass es auch irgendwie bereits in der feministischen Forschung so Arbeiten dazu gibt, die sich damit auseinandersetzen, wie in so in der Informatik quasi hierarchische Strukturen reproduziert werden anhand von Hierarchisierung in so Dateibäumen oder wie halt da also durch dieses Ablegen auch Klassifizierung ständig betrieben wird oder noch grundsätzlicher, dass eigentlich die ganze Informatik halt auf Dichotomien auch basiert, ne, auf Nullen und Einsen und Entwicklerin versus Nutzerin. In meinem Feld ist es auch total zwischen textbasierten oder grafischen Programmen. Dazu habe ich dann später noch ein Beispiel. Genau, also das nur so als Link. Zurück zu den politischen Anspielungen. Es gibt auch noch so latente Kritik manchmal, also so ganz nebenbei, dass irgendwie auf Wolfgang Schäuble angespielt wird, der zu dem Zeitpunkt halt Innenminister war und diese Pläne für Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchung hatte. Und während sich jetzt andere Gruppen wie der Chaos Computer Club vielleicht hinsetzen und tatsächlich aufzeigen, wo die Grenzen dieser Umsetzungsvorschläge liegen, wie unsicher das ist oder so, gibt es in der Linux User Group, wie ich das wahrgenommen habe, eher halt so Anspielungen, aber es wird halt nicht inhaltlich über Politik geredet, auch nicht über, also nichts Tagespolitisches, keine Netzpolitik oder so Vorstellungen, wie das Internet gestaltet sein sollte oder so, habe ich nichts groß gehört. Da gibt es auch eine andere Open-Source-Forscherin, Gabriella Coleman, die hat auch konstatiert, dass sich die freie Software-Szene so total abgrenzt von politisch sein. Und sie erklärt halt genau den Erfolg und dass es denen gelungen ist, quasi so geistige Eigentumsrechte so zu irritieren oder so, dass sie diesen Erfolg genau hatten, weil sie nicht mit so einem expliziten politischen Projekt angetreten sind, sondern quasi für alle anschlussfähig waren, aber sich da so total enthalten. Während die aber, glaube ich, auch sehr über Entwicklerinnen schreibt, habe ich, glaube ich, mehr so Admins oder so beobachtet. Und deshalb ist, glaube ich, also glaube ich, ich habe da ein bisschen eine andere Behauptung zu diesen politischen Anspielungen. Ja, ich glaube halt, dass sowas wie apt-get install irgendein anderes politisches System, das ist Humor, Punkt. Und da gibt es keinen, also ich kann es mir kaum bei jemandem vorstellen, dass das ernsthaft gewünscht wäre oder so. Ja, also vielleicht unterstelle ich jetzt auch Leuten zu viel hier, aber es gibt zum Beispiel auch einen anderen Spruch, den ich für relativ, also da liegt schon ein Körnchen Wahrheit drin, never touch a running system. Das bezieht sich darauf, dass wenn Admins an Betriebssystemen oder Serversystemen grundsätzliche Änderungen einspielen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass danach Dinge nicht mehr funktionieren, die vorher gingen. Und damit ist Admin halt auch ein Beruf, in dem halt ständig so Risiken minimiert werden müssen, dass irgendwas nicht geht. Und auf den Rechnern, die sie verwalten oder in den ganzen Firmennetzen, die sie verwalten, gibt es halt totale Klarheit darüber, wie die Hierarchien sind, welche User-Accounts gibt es, welche Gruppen gibt es. Die Leute werden da klar klassifiziert, da gibt es fein konfigurierbare Zugriffsrechte, Firewalls und so. Und alle quasi Restriktionen werden da implementiert, damit bloß niemand ausscheren kann. Und das also im Vergleich zu sowas wie Anarchie installieren als humorvolle Vorstellung, finde ich, dass das eigentlich ziemlich, ja, konservative Praktiken sind, ja, in so ganz klare Einteilungen und fertig so. Okay, jetzt komme ich nochmal zu vergeschlechtlichten Stereotypen und sexistischen Witzen. Genau, also eins, das ist eher so eine Szene, die ich kurz jetzt beschreibe. Da gab es halt eine Referentin in der Linux User Group, weiblich sozialisiert, die sehr lange da aktiv war in irgendeiner bestimmten Community und da durchaus anerkannt und bekannt ist so. Und die wurde halt vom Organisator vorgestellt, als sie ist Fachfrau, Fachmann für das Thema XY. Der konnte halt schon das Wort Fachfrau so nicht stehen lassen. Und dann hatte sie halt auch noch einen Apple-Rechner mit und fing gleich schon selber an, sich dafür zu rechtfertigen, ja, weil sie, glaube ich, einfach antizipiert hat, es wird gleich kommen, kann ich es auch gleich selber sagen. Und ja, wo ich finde, das kann man schon als Beispiel nehmen für dafür, wie falsche Software und Hardware und die Kategorie Gender irgendwie interagieren und ja, quasi sozial wichtig gemacht werden. Obwohl diese Referentin, wie ich finde, jetzt zum Beispiel die Sprache der Community 1a spricht, bis hin zu dem Punkt, dass sie selber da Geschlechterstereotype aufgerufen hat. So, und das Stereotyp, um das es geht, ist halt eins, in dem Frauentechnikkompetenz abgesprochen wird. Und das gehört schon relativ fest zum Wissensbestand der Communities. Auch zum Beispiel so Sekretärinnen-Klischees oder so. Und da, also das beinhaltet, Frauen können keine Linux-spezifischen Probleme lösen. Sie wollen auch eigentlich unwissend bleiben und sich nicht mit technischen Details auseinandersetzen. Wenn die Benutzeroberfläche mal anders aussieht, dann kommen sie damit gleich nicht mehr klar. Privat haben sie nur Windows und wollen auf der Arbeit auch nichts anderes nutzen und sowas. Ja, und das wird sehr oft bemüht, obwohl halt auch unter den männlich Sozialisierten, die dann da anwesend sind, die Technikkompetenz auch total unterschiedlich verteilt ist. Und was auch immer wieder, das ist ja das Gegenstand der Treffen, das quasi sich da gegenseitig immer was beizubringen. Ja. Aber diese Unterschiede werden halt verwischt, wenn es dauernd so ein, naja, Klischee gibt. Es gibt ja noch Dümmere als uns. Okay, sexistische Witze. Gibt es auch, also sowohl Szenen, die, wo ich jetzt fand, okay, das war vielleicht jetzt ein spontanes Ding, als auch so allgemeinere, die immer wiederkehren. Ein so ein spontanes war mal rhetorisch eine Verbindung von Knöpfen an Rechnern zu den Brustwarzen von Frauen herzustellen, ja, weibliche Brustwarzen als Softkeys zu bezeichnen. Tasten, die je nach Kontext also was Verschiedenes bewirken. Also zum Beispiel an so Geldautomaten, ja, da sind feste Tasten und das Display konfiguriert, also sagt halt immer, jetzt kann man darüber die Sprache auswählen, jetzt kann man den Geldbetrag auswählen, ja, das sind Softkeys. Und also, um jetzt das, wenn ich das in der Luke höre, ja, dann ordne ich das schon so ein, das sind jetzt Einzelpersonen, die sowas eher bringen und andere gar nicht, ja, das sind einzelne Menschen. Aber es ist trotzdem so, dass die Gruppe da halt lacht oder schweigt oder also niemand sagt, so nicht hier, so wollen wir hier nicht zusammenarbeiten. Es bleibt im Raum stehen. Also, oder ich sage halt dann was dagegen. Genau, jetzt mal so ein wiederkehrendes Beispiel. Das ist halt karikiert worden, deshalb, also ich habe es auch selber gehört bei der teilnehmenden Beobachtung und als ich es halt dann da im Internet in so einem Webcomic wiedergefunden habe, war mir klar, okay, das ist jetzt kein Einzelfall gewesen. Also für die, die es dann nur hören, das ist aus dem XKCD-Comic Nummer 243 und man sieht da eine Tastatur, ne, wie sie an so ThinkPads ist, mit so einem Navigationsböppel und da steht drüber How to refer to the pointer thing on laptop keyboards. Also wie bezeichnet man die Teile, die da in der Tastatur sind? Und unten gibt es dann so ein Kontinuum, wie formell ist das Gespräch und eine Skala mit so Bezeichnungen. Ja? Wenn das Gespräch formal ist, sagt man Trackpoint, Trademark oder sonst verschiebt es sich halt über Noppe zu Brustwarzenmaus zu Klitoris. Also und was das und zum Beispiel dieses Softkey-Beispiel gemeinsam haben, dass die Knöpfe an Computern in irgendeiner Form mit weiblichen Geschlechtsorganen assoziiert werden, die von Männern und wohl offenbar von heterosexuellen Männern bedient werden. Ah, genau, jetzt läuft im Kino auch gerade so ein Film, der heißt Hacker. Da gibt es auch ein ganz tolles Beispiel, wo so ein ungefähr 20-Jähriger beschreibt, dass Computerhacken und Frauen rumkriegen eigentlich das Gleiche ist. Der buchstabiert das dann noch so ganz toll aus, ne, mit, ach, ich kann es nicht wiedergeben. Also ich hatte dann im Kino natürlich auch nicht so schnell was zu schreiben da zur Hand. Ja, aber dann guckt man erst, ob man die gleichen Protokolle nutzt und bla, so. Naja, und das Frauenbild, das ich da so drin sehe, ist halt ein sehr passives Gesteuertwerden. Noch ein Beispiel. Es ist wieder ein T-Shirt-Aufdruck. Linux ist sexy. Ich lese es mal kurz vor. Guru at Linux. Und dann kommen halt so Kommandozeilenprogramme zur Beschreibung von Sex. Who, grep-i, blond, talk, cd, home, wine, talk, touch, unzip, touch und so weiter. Ja. Guru ist halt hier dann der Nutzer, der da auf dem Rechner gerade eingeloggt ist und der die Befehle eingibt. Und ja, aus dem Rest greife ich jetzt mal nur das raus, was halt den Akt der Penetration beschreibt. Das ist halt Mount, File System Check und später U-Mount. Und zwar ist das, das bedeutet, binde ein Dateisystem ein. Das passiert, wenn man jetzt zum Beispiel einen USB-Stick ransteckt oder eine externe Festplatte oder so. Also überprüfe es, ob es in Ordnung ist, dieses Dateisystem. Wenn nicht, dann repariere es auch und hänge es danach wieder aus. Ja, und das ist wie wenn man am Ende halt sicher entfernen oder Eject-Button oder irgend sowas betätigt, um das wieder abzuziehen. Genau. Genau, die Geschlechtersache ist jetzt hier mal nicht ganz so klar, ne, aber ich finde, dass zumindest dieses Suchschema grep-i blond auf jeden Fall eine blonde Frau evoziert, auch wenn es nicht so klar, also hier geht es nicht so ganz klar um heterosexuellen Sex, aber ich unterstelle es dem trotzdem. Also zum Beispiel queere oder schwule Witze habe ich halt gar nicht, habe ich nichts mitbekommen. So. Okay, das letzte Beispiel, das ich habe. Da geht es jetzt eher so um Einschreibungen von vergeschlechtlichten Konnotationen in einen Artefakt, also in diesem Fall in WLAN Access Points. Da gibt es diese Freifunk-Initiative, die haben quasi Access Points, die haben eine Software entwickelt für Access Points, die sich alle untereinander verbinden können, dass halt jeder Access Point Router ist und die müssen halt dann quasi auf eine bestimmte Weise gleich konfiguriert sein, damit die miteinander kommunizieren. Und diese, klar, also was die gemeinsam haben, ist halt so eine Funkzelle oder sowas, BSSID heißt diese Zahl. Die muss überall gleich eingestellt werden. Und für die Leute, die das konfigurieren, war halt die Idee, okay, wenn man jetzt hier tausende so Dinger machen muss, muss man sich diese Zahl irgendwie merken können. Das ist nämlich eine hexadezimal notierte Zahl, also so ein längeres Ding. Und damit man sich das leicht merken kann, haben sie halt zurückgegriffen auf Hexspeak. Also hier sieht man erstmal nichts, ne? Man sieht nur das Netz. Und wenn man halt mit so einem textbasierten WLAN-Scanner guckt, ich will jetzt auf die erste Zeile hinaus, ja, das ist diese BSSID, to coffee babe. Und Hexspeak heißt halt eine Hexadezimalzahl nutzen, die man auch als Wort lesen kann. Und also, ich würde schon sagen, dass das auch als kreative Anstrengung oder so wertgeschätzt wird, also mit denen ich drüber gesprochen habe, die waren da so ganz, hey, ist ja voll die coole Idee, kann man sich gut merken. Und außerdem steht ja bei hexadezimalen Zahlen, da hat man ja nicht so viele Zeichen zur Verfügung, ne? Also man kann mit 0 bis 9 und A bis F nur hantieren, um irgendwas auszudrücken. Genau, und also ich habe es halt gleich wieder so gelesen, okay, die Bedienung ist weiblich, er nennt die einfach so Babe, toll, danke. Also, ja. Und es ist halt eben mit dem grafischen WLAN-Scanner gar nicht zu sehen, was da eingeschrieben ist, sondern nur für die, die halt dieses textbasierte Dingens nutzen. Und überhaupt diese Unterscheidung zwischen solchen textbasierten Programmen und grafischen ist halt in diesen Linux-User-Groups, wie ich sie sehe, sehr, also das ist eine der zentralen Dichotomien, wenn es halt um Differenzierung in Bezug auf Techniknutzung geht. So, was nutzen die? Nehmen die jetzt ein Thunderbird als E-Mail-Programm oder ist es halt Mutt? So, da gibt es halt so, ich würde sagen, durchaus wertende Unterscheidungen von textbasiert und grafisch. Und die Textbasierten haben dabei halt das Image, die irgendwie Admin-Tools zu sein. Und also die bieten halt auch tatsächlich die Möglichkeit, so remote, also quasi über Befehlszeile auf einem total anderen Rechner zu arbeiten, die man sonst halt nicht oder nur mit großer Bandbreite halt hat. Also es ist insofern auch Admin-Tool und hat nicht nur so ein Image. So, es wird auch so genutzt. Und ich glaube halt aber, dass ja genau, also durch grafische Programme, die immer verbreiteter unter Linux auch in den letzten 10 Jahren oder so sind, und dadurch, dass die halt Menüführungen und all sowas anbieten, ist halt irgendwie auch dieses Expertenwissen so ein bisschen entwertet. Also und was ich halt an diesen Access Points irgendwie bemerkenswert fand, ist, dass die Einschreibung halt auf einer anderen Ebene stattfand, als jetzt nur so eine nackte Frau als Hintergrundbild oder so. Das, was man auch immer wieder sieht. So, aber das ist halt, ja, wir reden hier von Tausenden von Access Points wahrscheinlich, auf denen das drinsteht und ja. Jetzt komme ich nochmal kurz zurück zu meiner Selbstpositionierung da vom Anfang. Also ich habe es wahrscheinlich schon durchblicken lassen, dass meine Rollen da irgendwie kollidieren, dass ich zwar irgendwie immer versuchen möchte, dieses Feld jetzt auch abzubilden und dem dabei irgendwie gerecht zu werden, dass ich aber andererseits als Teilnehmerin in diesen Situationen dauernd wieder als Frau adressiert werde und sehe halt, mit welchen Stereotypen Bedeutungen das so versehen wird. Und das ist halt wie so eine, ja, ich weiß nicht, Erstzuschreibung, als ob ich hier so ein Schild vor dem Kopf hätte, Frau, sprich mich, sag mir doch nochmal, dass ich eine Frau bin, oder ich weiß auch nicht. Und das hat erstmal für mich persönlich dazu geführt, dass ich mit bestimmten Leuten auch gar keine Lust mehr hatte, über Linux zu reden. Und während ich so das Gefühl hatte, jetzt Fachsprache kann ich erstmal lernen, ja, da kann ich oder mich mit der Technik auseinandersetzen, ja. Aber diese Zuschreibung bleibt mir halt haften, fertig. Und das, also das habe ich bisher auch nicht geschafft, irgendwie so zu thematisieren, dass diese Botschaft ankam, dass ich da ein Problem mit habe. Sondern es wurde entweder halt gleich überhört oder ja, noch eins draufgesetzt, so mit so was wie, sei doch froh, dass du so viel Aufmerksamkeit bekommst, ja. Naja, und letztlich läuft es darauf hinaus, ne, ich bin genau da, um so Zuschreibungen und Distinktionsprozesse zu untersuchen und die fallen aber irgendwie auf mich zurück in so bestimmten Situationen. Auch wenn sie jetzt nicht immer persönlich gemeint sind oder so, aber ich sitze halt daneben und höre, was die so reden und denke, schwierig. Und ja, also das hat auf jeden Fall auch so meine politische Begeisterung für das Projekt beeinträchtigt und mir so ein bisschen den Glauben genommen, dass man diese Communities mal eben so verändern kann, wenn man ihnen das sagt, wie sie so sind oder so. Und ich muss halt ständig, also ich habe das Gefühl, ich muss ständig Position beziehen. Und andere machen es halt nicht für mich. Ja? Also ich kann nicht darauf warten, dass irgendwer anders sagt, nee, sowas wollen wir hier nicht hören. Okay, worauf ich jetzt so hinaus will, wie läuft Differenzierung an den Beispielen, die ich jetzt genannt habe? Also einerseits erstens irgendwie, dass die Communities sich total über ihre Sprache und ihren Humor, Insider-Witze und so reproduzieren, halt diese, dass es diese ganzen Bezüge zueinander gibt oder auf irgendwelche technischen Sachen, was die alle als bekannt vorausgesetzt werden. Okay, das haben wahrscheinlich alle Szenen oder In-Groups oder so in irgendeiner Form. Wie wirkt hier diese Fachsprache oder dieser, ja, diese technisierte Umgangssprache? Ich würde sagen, darüber werden Expertinnen konstituiert und aber auch die halt, ja, die es nicht verstehen. Also es gehört irgendwie total mit zu Linux, dass sehr viele sich für inkompetent halten, darüber zu sprechen. Und halt nicht nur, dass diejenigen, die es gar nicht nutzen, die immer sagen, oh, da habe ich keine Ahnung von, sondern dass es halt auch intern total differenzierend wirkt. Ja? Dass da Leute über Jahre in so Gruppen sich aufhalten oder in Foren oder so und immer noch sagen, ich bin Newbie. Also ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ja. Und wer sich wirklich traut, mitzureden, also das ist schon, ich weiß nicht, ich würde sagen, das ist schon, das sagt man schon nicht mal so einfach so, ich kann da mitreden. Obwohl halt die Maßstäbe für das, was jetzt Expertinnenwissen ist, total unklar sind. Ja, es ist auch total kontextabhängig oder es hat mit Spezialisierung zu tun. Klar, dass irgendjemand, der sich mit einem Thema super auskennt, was weiß ich, Firewall-Konfiguration, der hat noch nicht unbedingt Ahnung von WLAN-Treibern oder was weiß ich. Ne? Es ist halt ein riesiges Gebiet, wo halt auch Leute ja so selber Rollenwechsel in Bezug auf ihre Expertise durchmachen oder so. Genau, dann habe ich schon gesagt, dass ich irgendwie denke, Sprache und Wissen oder so, die Inhalte sind erlernbar, aber parallel dazu oder verschränkt dazu laufen halt auch andere Zuschreibungen, die halt haften bleiben. Oder auch, also ein Beispiel dieser einen Referentin da, ne, die spricht die Sprache der Community, reproduziert sogar selber bestimmte Stereotype mit, aber ist trotzdem an anderer Stelle dann wieder von so einer Distinktion betroffen, weil sie halt leider dann da die falsche Hardware dabei hat. Genau, Geschlechtergrenzen, also eure Reihe heißt ja jenseits von Geschlechtergrenzen. Bei mir werden sie hier dauernd wiederhergestellt oder hergestellt, und zwar ganz stark über das Hantieren mit Stereotypen. Dabei gibt es halt, also das findet auf eben all diesen Ebenen statt, ne, dass quasi einfache Anrufungen ständig als Frau oder als über so Einschreibung in Artefakte oder Benennung von Artefakten nach Körperteilen oder Vermischung mit Fachsprache und so, da, das läuft halt auf all diesen Ebenen ab. Okay, und letztlich, der letzte Punkt hängt so mit meinen Versuchen zusammen, das Ganze irgendwie theoretisch einzuordnen, ne, dass diese, also ich denke schon, sowas wie Technik und Gender oder jetzt in diesem Beispiel eben da mit dem Mac als Hardware und Betriebssystem und Gender wirken da dann zusammen, ja, und wahrscheinlich verschränkt, wie das auch, also keine Ahnung, intersektionale Ansätze jetzt untersuchen würden. Nur habe ich hier halt Kategorien, die irgendwie nicht alle so klassische irgendwie Diskriminierungskategorien sind, mit denen halt so Herrschaftsverhältnisse verbunden sind oder so, ja, falsche Software nutzen, hä? Also ja, da habe ich halt noch so ein Theorieloch oder sowas. Und also damit, wie da, das ist halt auch sehr, ne, wie soll ich sagen, falsche Hardware als Kategorie, das lässt sich halt auch sehr weit ausbuchstabieren. Da geht es halt dann auch nicht nur um Mac OS X oder Windows versus Linux, sondern innerhalb von unter den Linux-Nutzenden geht es auch weiter, ne, welche Distribution von Linux, textbasiert oder grafisch, und wenn textbasiert, dann ist es dann aber auch der oder dieser Editor oder ist es etwa der Editor, und also da, das geht ins Detail, ja, noch die einen Editor nutzen. Wie viele Shortcuts kann man da jetzt auswendig, und ist, also ja, so. Und wie ich das aber sozusagen jetzt theoretisch zu fassen kriege, das weiß ich noch nicht.